Ja, wir wollen weiter hören von Bruder Rosai.
Danke, mein lieber Elmer. Also, bevor wir Pause gemacht, wir haben uns gefragt, was die Bibel sagt. Wie unsere Schwester eben gelesen in Offenbarung 16, die drei Dämonen, die aussehen wie Frösche. Wir haben auch erkannt, dass wenn die Fundament nicht mehr da ist, was werden die Gotteskinder tun? Und wir wissen, dass die Fundament vom Spiritismus ist die Unsterblichkeit der Seele. Also, heutzutage glaubt nicht nur meine Eltern die Naturreligion, sondern der Hindu, Buddha, Krishna, Baha'i, Mormon, alle Religionen, die Katholiken, auch die Christen, sogenannte Christen, die Charismatiker, die Pfingstgemeinde, die alle glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Also, nach der Bibel, was ist eine Seele? Wenn wir unsere Bibel nehmen und liest 1. Mose 2, Vers 7,
da bildete Gott Jahwe den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Lunge Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele.
Also, in meiner Bibel steht deutlich, dass der Herr nimmt das Erde plus das Atmen, das Oden. Wenn der Oden und Erde zusammen sind, dann ist der Mensch eine lebendige Seele. Nicht, dass ich habe eine Seele in mir, sondern ich bin eine Seele. So, Beispiel. Wir haben hier Strom und Wärme. Wenn die beide zusammen sind, produziert ein Licht. Wenn wir das beide trennen, wo bleibt das Licht? In Wärme oder Strom? Nein, sie sind weg, aus. Nichts mehr da. Also wenn eine Person stirbt, dann trennt der Oden und das Erde. Dann bist du nicht mehr da. Oden und Erde, wenn das zusammen ist, das ist eine lebendige Seele. Also meine Frage ist, das, ist nur der Mensch eine lebendige Seele? Nein. Wir lesen in 1. Johannes 1. Mose 7, Vers 21 bis 23.
Da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte, alles an Vögeln und an Vieh und an Tieren und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelte, und alle Menschen, alles starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensboden war, von allem, was auf dem trockenen Lande lebte.
Also, wir wissen vom 1. Mose 2, Vers 19 und 20, dass Gott hat auch mit Erde alle Lebenwesen, das ist eben das Vieh, das Vögel, alles mit Erde gemacht. Und ihr auch hat Oden bekommen. Und bei Noah, alle die nicht mit in die Arche waren, sind gestorben. Mose schreibt weiter.
So löschte Jahwe alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Und sie wurden von der Erde ausgelöscht. Nur Noah blieb übrig und das, was mit ihm in der Arche war.
Ja, man erkennt, dass alle die mit Noah in Arche waren überlebt. Aber die nicht mit Noah in Arche waren, sind gestorben. Nicht nur die Menschen. Es kam so eine Prediger zu mir, als ich das am Radio das erklärt. Ich spreche jedes Abend von 9 Uhr bis 10 Uhr am Radio. Und Donnerstag, ich spreche 9 bis 10, aber von 10 bis morgen 5 Uhr, ich mache die Telefon offen, dass jeder Fragen stellen kann. Und die Leute rufen von 10 Uhr abends bis morgen 5 Uhr, die schleppen mit. Jeden Donnerstag. Und viele durch diese Lehren haben das begreifen, dass der Mensch, wenn er stirbt, der liebt nichts weiter. Und die bringen diese Botschaft in ihre Kirchen und Gemeinden. Und eine Pfingstprediger kommt zu mir und sagt, Paul, du weißt, du lehrst, was du lehrst, ist von Satan. Ich sagte, beweis das, dann werde ich dir glauben. Er sagte, wenn der Mensch stirbt, es steht geschrieben in Prediger 12, Vers 7, dass der Geist geht in den Himmel. Sagte, wenn so stimmt, dann was ist mit dem Vieh? Das Vieh und Vögel. Sagte, passiert nichts. Sagte, lass uns die Prediger selbst lesen. Wenn man Prediger 3 liest, Prediger 3, Vers 19 bis 21, Salomon hat eine Frage für uns.
Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe Geschick, ist die. Wie diese sterben, so stirbt jenes, und einen Boden haben sie alle, und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. Alles geht an einen Ort, alles ist aus dem Staub geworden, und alles kehrt zum Staub zurück. Wer kennt den Boden der Menschenkinder, ob er nach oben steigt und den Boden bezieht, ob er nach unten zur Erde hinabfährt?
Ja, so deutlich hat Salomon gesagt, dass der Mensch und das Vieh gibt keinen Unterschied. Wir sind alle vom Staub und wir haben alle Oden bekommen. Wenn wir sterben, das Oden trennt sich vom Staub, dann sind wir nichts mehr da. Und ich frage ihn, wo sind die Schafe, was du schon geschlachtet und gegessen? Wo sind ihre Seele? Sind die nach oben gegangen? Ich frage ihn, was ist mit der Seele von den gestorbenen Menschen, die nicht Gläubiger, Gotteskind sind? Und er sagte mir, die gehen nach Hölle. Ich sagte, du hast zitiert in Prediger 12, Vers 7, dass wenn wir sterben, die Seele geht in den Himmel. Also jetzt, du erklärst uns, dass ein Teil von denen geht in den Himmel und ein Teil geht in der Hölle. Wo ist Hölle? Er sagte mir, Hölle ist unter der Erde. Woher weißt du das? Steht in der Bibel? Nein. Das ist Menschenempfindung. Die glauben, dass wenn eine Person stirbt, die Seele geht sofort zu Paradies. Ich sagte, wo steht das? Er zitiert Lukas 16, Vers 19 bis 31 über den reichen Mann und Lazarus. Er sagte, wenn du so stimmst, wo ist Paradies? Wo ist Paradies? Und bis jetzt, niemand, keine Prediger hat mir gesagt, kann das Paradies hier oder hier. Niemand kann das mir sagen. Und ich sagte, ich werde dir erklären, wo Paradies ist. Wenn man Offenbarung 2, Vers 7 liest, Jesus sagte, wenn wir das überwinden, er wird uns das Baum, das Frucht, das Baum Ewigkeit gibt. Und dieser Baum steht im Paradies. Wenn so ist, wo ist dieser Baum? Offenbarung 22, Vers 1 und 2 sagte uns, dass auf den Thron Gottes fließt ewige Wasser. Und das Band von beiden Seiten von diesem ewigen Wasser steht das ewige Baum mit dem seine Frucht, das jedes Monat kommt neu. Also wo ist Paradies? Wo Gott ist, da ist Paradies. Und du meinst, wenn jemand stirbt, der geht sofort zum Himmel. Und wenn so ist, was hat denn die Bedeutung, dass Jesus wiederkommt? Jesus sagt in Johannes 14, euer Herz erschreckt nicht. Glaub an Gott und glaub an mir.
Es ist viele Wohnungen in meinem Vaters Haus. Ich gehe und bereite diese Wohnung für euch. Wenn ich damit fertig bin, ich werde zu euch kommen und nehme euch zu mich. Also wo steht geschrieben, dass Jesus hat gesagt, wenn ich gehe, ihr sollt nackt kommen. Hat Jesus nichts gesagt. Er sagt, er wird wiederkommen, uns zu nehmen. Also alle diese Unsterblichkeit der Seele ist der Fundament vom Spiritismus. Und das ist ein großer Lüge vom Satan. Hiob sagt in Hiob 27,3, dass solange das meine Atmen in meine Nase ist und das Geist oder das Oden in mir sind, dann bin ich ein lebendiger Mensch. Ich frage einen Prediger, kann der Seele sterben? Er sagte nein. Bahai sagte, die Seele kann nicht sterben. Meine Eltern sagten, die Seele kann nicht sterben. Aber was sagt die Bibel? Meine Bibel sagt in Hesekiel 18, Vers 4.
Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie gehören mir. Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben.
Also, die Bibel macht das deutlich, dass die Seele stirbt. Deutlich. In was ist Tod? Tod ist der Trennung vom Boden und das Erde. Und wenn die passiert, dann ist der Mensch nicht mehr da. Der ist tot. Kann man nicht mehr finden. In Hesekiel 18, Vers 20 deutlich.
Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen. Und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein.
Meine Frage ist das. Wie war das mit Christus? Als Jesus auf dem Kreuz war, ist er wirklich gestorben oder er war nur ein Halbe? Wenn man in die Bibel geht, Jesaja 53, Vers 7 bis 12, sagt uns deutlich, lass uns Vers 12 lesen.
Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan.
Hier ist so deutlich, Gott tut das, er hat seine Seele ausgeschüttet in dem Tod. Er war total tot. Wie ist das möglich, dass Gottes Sohn gestorben ist? In Philippa 7, Vers 2, Vers 7, uns ist gesagt, warum ist das möglich, für ihn zu sterben?
Sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen.
Also, bevor Jesus auf diese Erde kommt, was der Vater ihm gegeben durch Geburt, hat er alles wieder zurückgegeben. Darum heißt das, er hat sich entäußert. Er hat sich leer gemacht. Also, es gibt vier Punkte, was trennt uns von Gott. Der erste Punkt ist, dass Gott ist omnipotent. Das bedeutet, er hat alle Macht. Als Jesus auf diese Welt war, hat er diese alle Macht. Er sagt in Johannes 5, Vers 19.
Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er dem Vater tun ließ. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn.
In Vers 30 sagt Jesus weiter,
ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
Also Jesus sagte uns deutlich, als er hier war, dass ich kann nichts von mir selbst tun. Das heißt, er besitzt nicht Allmacht. Alles, was er tut, bekommt er vom Vater, bevor er das macht. Der zweite Punkt ist, Gott ist omnipräsent. Das heißt, er ist überall. Als Jesus hier war, konnte er überall sein, sagt er uns selbst. In Johannes 11, Vers 11 und Vers 15 als Lazarus gestorben. Was hat er gesagt?
Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke.
Dann Vers 15.
Und ich bin froh um eure Willen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen.
Also wenn man das beklagte, Jesus sagte, aber ich gehe hin, das heißt, er war nicht da, aber Gott ist überall. Jetzt, Gott ist bei uns jetzt. Er ist in Afrika, er ist in Australien, überall. Aber Jesus konnte nicht überall sein, als er hier war. Das alleine zeigt uns, dass er war wie du und ich. Er war ein Mensch. Und er sagt in Vers 15, dass ich nicht dort war, deutlich, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Jetzt lasst uns von Galiläa nach Bethlehem hingehen. In Jesaja 14, Vers 28.
Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jahwe, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht.
Gott ist überall. Er schläft nicht. Er ermüdet nicht. Aber als Jesus hier war, in Lukas 8, Vers 23,
während sie aber fuhren, schlief er ein, und es fiel ein Sturmwind auf den See, und das Boot füllte sich mit Wasser, und sie waren in Gefahr.
So plötzlich, er war müde, er ist geschlafen. Gott schläft nicht. Also Matthäus 8, Vers 24.
Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief.
So deutlich. Er kann nicht Gott Mensch sein. Es ist unmöglich. Wie kann ein Gott Mensch schlafen? Also, der dritte Punkt ist, dass Gott ist omniscient. Das heißt, er hat alle Wissen. Gott weiß alles. Er braucht niemandem ihm Rat zu geben. Aber wir sehen, dass auch Jesus hier war, in Lukas, deutlich.
Und Jeschua nahm zu an Weisheit und Alter und Kunst bei Gott und Menschen.
Wie kann Gott zunehmen in Weisheit? Wir machen unser Gott so lächerlich durch diese Unsterblichkeit der Seele. Seit Adventisten, die Dreieinigkeit, glaube ich, die versuchen immer das zu drehen. Und wenn du sagst, Jesus Gott ist, denn Gott kann nicht sterben. Aber wenn Jesus nicht gestorben hätte, dann können wir alles vergessen. Also er ist gestorben. Wie kann Gott sterben? Sie sagen, erst er gestorben war, er war am Leben. Wieder die Lüge vom Satan, die alte Lüge wieder. In Markus 13, Vers 32, Jesus sagt selbst,
von jedem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel. Auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater.
Wie kann ein Gottmann nichts wissen? Er sagte, ich weiß nicht, war nicht Gott, nur mein Vater. In Hebräer 5, Vers 8 und 9, deutlich, als Jesus hier war, er hat gelernt.
Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, dem gehorchen. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen. Der Urheber ewigen Heils geworden.
Wie kann Gott lernen? Ist das unmöglich? Also in Kurzfassung, der vierte Punkt, das trennt uns von Gott, ist, dass Gott ist immer da. Gott stirbt nicht. Wir haben das in 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16 gelesen. Aber wir haben auch in Jesaja 53, Vers 12 gelesen, dass Jesus hat seine Seele gegeben. Er ist gestorben. Also in diesen vier Punkten, dass Gott hat alle Macht. Gott weiß alles. Gott ist überall. Und Gott stirbt nicht. Wir sehen, dass als Jesus hier war, er besitzt diese vier Punkte nicht. Darum war es möglich für ihn zu sterben. Also, in Matthäus hat er gesagt, 27, 15, als er auf Kreuz war.
Yeshua aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf.
Das ist erst gestorben. Hebräer 2, Vers 14 bis 18 sagt uns deutlich, dass Jesus, als er hier war, er war ein Mensch. Darum ist er möglich für ihn zu sterben.
Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist dem Teufel in ähnlicher Weise fast ebenso. Der griechische Ausdruck lässt beide Möglichkeiten gleich, fast gleich zu. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abraham nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.
So deutlich vom Hebräer 42 bis 18, so deutlich, dass als Jesus hier war, er war ein kompletter Mensch. Und es ist möglich, vor ihm zu sterben. Also, was glauben die Katholiken? Was glauben die Katholiken über Jesus, als er gestorben
ist? Großer katholischer Katechismus mit einem Abriss der Kirchengeschichte. Abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten.
Oder? Frage 109.
Wohin ging die Seele Christi nach seinem Tode? Die Seele Christi stieg unmittelbar nach seinem Tode in die Vorhölle hinab. Das heißt, in jenen Ort, wo die Seelen der Verstorbenen gerechten waren und die Zeit ihrer Erlösung erwarteten.
Ist das biblisch?
Nein.
Darum glauben die Katholiken und die ganze Ökumene machen mit allen.
Aber es erklärt die Einsicht oder die Argumentation der Pfingstler,
ja,
weil die eigentlich exakterweise die Lehre der katholischen Kirche übernehmen und verkündigen.
Ist das so traurig? Was sagen die weiter an Frage 110?
Was geschah am dritten Tage nach dem Tode Jesu? Am Morgen des dritten Tages nach seinem Tode vereinigte Jesus seine Seelen wieder mit seinem Leib und stand durch eigene Kraft aus dem verschlossenen Grabe glorreich auf.
Ist das biblisch?
Gott hat das so ausgedrückt.
Also wenn ich sowas liest, dann frage ich mich, wenn das christlich ist, dann lieber bleibe ich bei der Naturreligion. Das ist dieselbe. Das ist, was meine Eltern glauben. Das glauben die Muslime. Du gehst in den Himmel und kommst wieder, die Seele wird mit dem Körper vereinigt und du wohnst in deinem Grab. Und Jesus, nach drei Tagen, seine Seele ist vereinigt mit seinem Leib. Und er stand durch eigene Kraft. Also er war nicht tot. Wie kann ein toter Mann selbst was tun? Ist das möglich? Und das glauben die Katholiken. Leider, 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 was glauben die Adventisten? 1964 kam ein Buch aus Amerika, Pacific Press Publishing Association. Genau.
Jesus Christus ist unsere einzige Hoffnung.
An Seite 14 und 15 steht diese drauf.
Was zeigt, dass in Jesus Gott und Mensch verbunden waren? Dieser ist nach seiner menschlichen Natur aus Davids Nachkommenschaft hervorgegangen, aber erwiesen als Sohn Gottes in Macht nach dem Geist der Heiligkeit, Kraft seiner Auferstehung von den Toten.
Wir Adventisten glauben, dass Gott, Jesus, als er hier war, er war Gott und er war Mensch. Ist das biblisch? Dann kann er nicht sterben. Also, leben wir weiter.
Die Geburt durch eine menschliche Mutter zeigt, dass er Mensch war. Die Auferstehung aus eigener Kraft erhob er sich wieder aus dem Grabe, zeigt, dass er Gott war.
Das ist Advent. Das ist wir. Das musst du glauben, sonst du wirst ausgeschlossen von der Gemeinde.
Ja, Bruder Pächte ist ein mir Begriff bekannt, Bruder Pächte, er war vor 20 Jahren. Seine Predigten sind auch 100% Mensch, 100% Gott.
Weißt du?
Von Billy Graham wurde er gelernt und geschult, daher kommt das Ganze.
Es ist so traurig, wenn ich so sehe. Manchmal weine ich. Wie kann das stimmen? Und wenn so ist, dann ich bin umsonst im Krankenhaus gewesen. Umsonst Christ gewesen. Denn lieber bleibe ich bei meinen Eltern glauben.
Ich würde sagen, er war Mensch, aber er blieb Gottes Sohn.
Ja, er ist Gottes Sohn und er blieb Gottes Sohn für immer.
Ja.
Darum steht das in Johannes 3, 16, dass Gott diese Welt so geliebt hat, er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Also, er war Mensch, aber er war Gottes Sohn. Das ist keine Zweifel.
Ja, das ist ja auch sehr wichtig, dass man bedenkt, dass Gott ja eigentlich nur ein Titel ist.
Genau.
Ja, also, da macht man ja auch auf dem Kulturbibel schon, kann man ja richtig nehmen, der Name Gottes wurde schnell herausreviert, damit man sonst sieht ja gar keinen Anhaltspunkt.
Wenn ich das erkenne, ich bitte dafür, dass ich das Wort Gott und Herr nicht mehr benutze, aber es ist so, dass der Menschen kann das nicht. Gestern haben wir Sabbat einfangen, habe ich das gelesen. Wegen das Wort, die haben das Wort Yahweh und Yahshua vom Bibel rausgenommen. Wegen der Dreieinigkeit. Und anstatt Gott und Herr reingebracht. Heutzutage, wir kennen den Namen nicht mehr. Wie heißt, er ist nur ein Titel. Vorgestern kam einer und sagt, er wird mir bekehrt, dass Jesus Gott ist. Sagt er, ich habe kein Problem, erklärt mir. Und er sagte, du bist ein Mensch, wenn du hast ein Kind, dein Kind ist auch ein Mensch. Sagt er, ja, das glaube ich dir. Ja. Also Gott hat ein Kind. Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Sagt er, ja. Also dann ist Jesus Gott. Sagt er, du falsch und du bist on der falsche Pfade. Das Wort Gott ist nur ein Titel. Wenn ein Präsident, wir haben Deutschland ein Präsident, ein Sohn von dem Präsidenten, wie heißt der? Präsident Sohn. Ist der Sohn auch Präsident? Er sagte nein. Er sagte ein Rechtsanwalt, das ist ein Titel. Ein Sohn vom Rechtsanwalt heißt Rechtsanwalt Sohn. Ist der Sohn auch Rechtsanwalt? Nein. Nur ein Titel. Also wir müssen erkennen, wie heißt er? Er sagt uns deutlich in 2. Mose 3, Vers 15. Das ist mein Name und mit diesem Namen sollte der Mensch mir die ganze Welt, Generation bis Generation, mir erkennen. Welcher Name? Yahweh. Und wenn man liest in der Hebräer 1, Vers 4, Jesus hat den Namen vom Vater ererbt. Ich frage ihn, welchen Namen hat er ererbt? Und er sagte Gott, ich sagte, Vater. Gott ist nur ein Titel. Was hat er ererbt? Das Name Yahweh. Das Name Yahweh wird gekreuzt. Ja. Ja bedeutet Yahweh. Was bedeutet Yahweh? Ich bin derjenige, ich bin. Ich werde sein, was ich sein werde. Er braucht niemanden. Er hat alles. Und das Name Yah, das ist die Abkürzung von Yahweh, hat Jesus ererbt. Darum heißt Jesus Yahshua. Was bedeutet Yahshua? Yahweh rettet durch ihn. Und heute gibt es nicht mehr in der Bibel. Wir kennen nur Gott und Herr. Und damit kann man nichts erkennen. Wer ist gemeint?
Ein afrikanischer Christ fragte mich, wieso erkennen die anderen Kirchen das nicht? Du erzählst mir das mit dem Namen Gottes Yahweh und ich höre es nirgendwo.
Und das stimmt. Ich werde euch ja eine Statement, was der Papst gesagt neulich, dass wir Deutung des Namen Yahweh nicht ernennen. Erwähnen. Warum nicht? Es ist so traurig, es ist so traurig. Wenn wir glauben, dass wir Adventisten glauben, dass Jesus ist auferweckt durch seine eigene Kraft. Glauben die Katholiken nicht so? Was ist der Unterschied zwischen uns?
Aber es heißt doch, Jesus zu Jesus hat gesagt, dein Vater ruft.
Ja, genau.
Wir kommen zu diesem Punkt. Wir kommen zu diesem Punkt. Wenn so ist, dann wie kann er selbst von seiner eigenen Kraft kommen? Es ist unmöglich. Und das finden wir heutzutage in der Weltgemeinde. Darum sage ich, der Satan, wie wir die Schwester eben gelesen, Offenbarung 16, Vers 12 bis 16, sagt er, diese drei böse Geister werden überall gehen, zu den Königen. Also das kommt von oben. Und wir müssen das lesen und glauben. Und wenn du hast Vertrauen an die Leitung, Bruder, du bist so blind, du liest und glaubst. Ohne nachzuschauen. Was hat Paulus gesagt? Lies mal Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17. Vers 11. Apostelgeschichte 17, Vers 11 und 12.
Diese aber waren Edler, den die zu Thessalonik. Die haben das Wort auch ganz willig die Forschung täglich unterstützt, es zu sagen, der Bibel. So glaubten nun viele aus ihnen auf die griechischen ehrbaren Weiber und Männer mit Gläubigen.
Warum waren die Juden in Böhren besser als in Thessalonik? Die nehmen das Wort und prüfen, ob das so ist. Also Paulus, I come from Africa, gibt es euch Bibeltext. Und war das von Paulus, es muss das stimmen. Nein. Guck nach. Zu Hause, guck nach, ob das wirklich so ist. Was sagt Jeremia 17? Jeremia 17, Vers 5. Verflucht ist diejenige, die am Fleisch verlassen. Also, dein eigenes ewiges Leben liegt in deinen eigenen Händen. Es ist deine Pflicht, selbst zu forschen. Nicht vertrauen an Menschen, was die sagen. Guck nach, ob das so ist. Wenn das nicht so ist, schmeiß weg. Also, lesen wir, was Schwester Weiß geschrieben. Hier ist, was Schwester Weiß geschrieben und hier ist, was Schwester Weiß geschrieben.
Der ganze Christus lebt im Grabe.
Das ist Bibelkommentar.
Jesus sagte zu Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Als er seine Augen am Kreuz im Tod schloss, ging seine Seele nicht sofort in den Himmel, wie viele glauben, und als er Kraft seiner Allmacht aus Gott
Lies mal nochmal.
Als er seine Augen am Kreuz im Tod schloss, ging seine Seele nicht sofort in den Himmel, wie viele glauben. Wie sollte sein Wort sonst wahr sein? Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Der Geist Jesu schlief im Grabe mit seinem Leibe und schwang sich nicht zum Himmel auf, um dort ein vom Leibe getrenntes Dasein zu führen und hinunterzublicken auf die trauernden Jünger, die dem Körper einbalsamierten, dem die Seele entflohen war. Alles, was das Leben und den Verstand Jesu umfasste, blieb mit seinem Leib im Grabe. Und als er hervorkam, war er ein ganzer Mensch. Er musste nicht erst seinen Geist aus dem Himmel herabrufen. Er hatte Macht, sein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen.
Also das hat Schöpfer weit geschrieben. So deutlich. Aber heutzutage kommen neue Bücher. Und die Leitung sagt uns, das hat auch Schwester Weiß geschrieben. Schaust du mal an.
Und als der Kampf seiner Allmacht aus dem Grabe auferstanden war, als er das Töchterlein des Jairus von den Toten auferweckt hatte, ermahnte er ihre Eltern, ihr etwas zu essen zu geben. Und als er Kraft seiner Allmacht aus dem Grabe auferstanden war, sieht er es nicht durch Sinn von seiner Würde. Die Leichentüge, in denen man ihn bestattet hatte, ordentlich zusammenzufalten und an ihren Ort zu legen.
Also die Frage ist, hat der Vater Jesus auferweckt? Oder Jesus ist durch seine Allmacht aus dem Grab auferstanden? Wie ist das möglich? Was soll ich glauben? Der Gemeinde sagte mir, alles ist vom Schöpfer. Einmal sagte er, alles, was ist von Jesus, ist geschlafen mit ihm. Und der Vater hat ihn aufgeweckt. Einer sagte, dass er hat zu Maria gesagt, ich bin noch nicht zu Vater gegangen. Also wenn das stimmt, wo war der selige Christus, als er gestorben ist?
Ja, aber auch wenn die rechte Seite stimmen würde, wäre ja die ganze Begegnung da in Gethsemane umsonst.
Umsonst?
Warum hat er da gebetet ständig, wenn er selber weiß, aus seiner Allmacht den Vater hat?
Weißt du, das ist so traurig. Wenn das wirklich ist, dann ist die Christentum nur ein Schauen. Dann ist es keine Wahrheit mehr. Denn alles, was in Gethsemane war, war nur ein Video, ein Show, Schauspiel.
Da steckt ja noch ein ganz anderer Gedanke dahinter, und zwar der, wir sollen ja Überwinder werden. Und hier wird ja denn Christus einen Vorteil eingeschoben. Er war ja Gott, wir können das gar nicht überwinden.
Das wird Satan Gott beklagen.
Ja, genau. Wir können, also das ist ja der Gedanke, der da einfach hintersteckt. Und das ist ja eben nicht so, wir sollen ja Überwinder werden. Indem wir ihn, sag ich mal, auf Christus berufen, und er wird das wollen, das bringen wir noch unter Schenken, aber wir müssen auch da was zu tun. Und dann wird einem die ganze Arbeit abgenommen.
Es wird ja auch von den Predigern der Welt, auch in unseren Gemeinden gesagt, wir können die 10 Gebote nicht halten.
So deutlich. Jesus hat das geschafft. War er Gott, Mensch, war? Ich bin kein Gott, Mensch. Also wenn ich das nicht schaffe, das ist nichts tragisch. Und so schlimm ist diese Lehre. Das ist alles, musst du erkennen. Die bösen Geister sind hinter dieser Lehre. Deutlich, für mich ist so deutlich. Und ich sage jeder so deutlich, ob du Pastor oder Prediger oder Vorsteher bist. Das ist so logisch, dass wenn wir das zu glauben, dann haben wir nichts. Weil Auferstehung von Christus. Jesus sagt selbst in Offenbarung 1, Vers 18, dass ich war tot. Und wenn Jesus sagte, ich war tot, soll ich das glauben oder soll ich meine Prediger glauben, dass er war nicht wirklich tot? Er war nur halbe tot. Kann Jesus uns die Wahrheit nicht sagen? Entweder er war tot oder er war nicht tot. Er muss uns das deutlich sagen. Und er sagte, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig. Und wenn Jesus sagte, ich war tot, dann glaube ich. Was sagt Hebräer 11, Vers 1 bis 6? Ohne Glauben kann niemand zu Gott kommen. Und wenn Jesus sagt, ich war tot, dann glaube ich, dass er war wirklich tot. Mehr als 26 Mal in der Bibel heißt, dass der Vater hat den Sohn auferweckt. Niemals steht einmal in der Bibel, wo es steht, dass der Vater, der Sohn, kam von sich selbst. Und es ist so traurig. Wir haben 26, mehr als 26 Mal, wo es so deutlich betont. Eins ist das hier.
Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten wurde.
Nochmal Vers 23.
Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind.
Aber trotzdem, wir lesen in der Neue Leben Jesus, Seite 787.
Als die Stimme jenes mächtigen Engels vor Jesu Grab erscholl, dein Vater ruft dich, da erschien der Heiland aus seiner Ruf durch das ihm innewohnende Leben.
Lies mal, was Schwester Weiß wirklich geschrieben, der alte Bücher.
Dann rief der mächtige Engel mit seiner Stimme, welche die Erde erbeben machte. Jesus, du Sohn Gottes, dein Vater ruft dich. dann kam derjenige, der die Macht erlangt hatte, den Tod und das Grab zu überwinden mit dem Schritte eines Eroberers aus dem Grab.
Also, die Frage ist das. Hat er die Macht erlangt oder war er das Leben in sich? Also einer muss korrekt sein, einer muss Lüge sein, beide können nichts korrekt sein.
In der Schrift steht auch, dass Gott ihm das Leben verliehen hat.
Also, ich bin traurig, wenn ich sowas entdecke. Und alle kommen von einer Quelle. Ist das möglich? Also, man muss erkennen. Matthäus 13. Der Vater hat ein Land fertig gemacht, gibt diese Land zu seinem Sohn, der Sohn gibt zu seinen Knechten, die anfangen zu arbeiten. Später haben die Knechten entdeckt, dass auf der Feld ist Unkraut. Die gehen zu Jesus und fragen, aber die Samen waren alle korrekt. Warum ist Unkraut? Sagt er, habt ihr geschlafen? Hat der Teufel das getan? Es war mal ein Tag, dass die Gemeinde geschlafen hat. Dann kommt diese Katholiken in die Gemeinde und die haben alles verändert. Und es ist so traurig, dass heutzutage viele Prediger in der Weltgemeinde glauben nichts mehr an Schwesterweise. Aber wenn es um Dreieinigkeit geht, dann kommt die und sagt, ja, guck mal, Schwesterweise hat das geschrieben. Das ist alles Lüge. Die haben so viel geändert, so viel reingebracht, dass niemand da drin passt. Und wir sollen das glauben, dass es vom Gott ist. Lesen wir die Bibel. Schwester Weiß sagte, alles, was du in meinem Schreiben findest, und das stimmt nicht ein mit der Bibel, werf weg, schmeiß weg. Sie hat gewusst, dass die Welt seine Bücher ändert.
Die Generalkonferenz 1882-83 hat beschlossen, dass man alle ihre Bücher revidiert, weil sie so schwach war, weil sie nicht mehr so unter normalen Umständen arbeiten konnte, und deswegen hat man den Plan durchgeführt und durchgesetzt.
Und das ist traurig. Was sagt die Bibel?
Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Jahwe aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind.
So deutlich. Die Apostel sagte, wir sind davon Zeugen. Was zeugen die aus? Das Jahwe hat ihn auferweckt. Aber heute sagt er, es kommt durch sein eigenes. Also, Vers 26.
Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet.
Deutlich.
So sei es euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, in immer Namen Jeshua, der Messias, des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht immer gesund vor euch. Der Gott unserer Väter hat Jeshua auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an das Holz hängt. Diesen hat Jahwe am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Jahwe aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Damit sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jeshua erweckt hat. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich.
Also, Vers 34 nochmal.
Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen: Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben.
37.
Der aber, den Jahwe auferweckt hat, sah die Verwesung nicht.
Und Römer 4, Vers 24.
Sondern auf unsere Fehlen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jeshua, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat.
Römer 6, Vers 4.
So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Messias aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.
7, Vers 4, Römer.
So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Messias, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen.
Ja. Römer 8, Vers 11.
Wenn aber der Geist dessen, der Jeschua aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Jeschua, der Messias aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes.
So deutlich, dass wir werden sterben. Also, Römer 10, Vers 9.
Dass wenn du mit deinem Mund Jeschua als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Jahwe ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst.
Also, guck mal auf diesen Text. Wenn du mit deinem Mund Jeschua erkennen als Herrn, also im Alten Testament steht überall Herrn, 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 zu Gott oder Jahwe. Und in dem Neuen Testament als Herrn zu Jeschua. Also dann kannst du nichts unterscheiden, wer ist Gott. Aber mit dem Namen erkennen wir, wer Jeschua ist und wer Jahwe ist. Und wenn du mit deinem Herz, deinem Mund Jeschua als Herrn bekennst, dann steht nichts in der Bibel, dass wenn du mit deinem Mund Jeschua erkennst als Gott. Nur als Herrn. Und mit deinem Herz glauben, dass Jahwe hat ihn auf den Tod auferweckt hatte, wird zu sehen. Aber jetzt wird uns gelehrt, dass Jahwe hat ihn nicht auferweckt, sondern er kam von sich selbst. Und wenn du das glaubst, wie kannst du ewig leben mit Gott? Und das ist die Lehre vom Teufel. 1. Korinther 6, Vers 14.
Jahwe aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht.
Also in 1. Korinther 15, Vers 12 bis 20 steht in jeder Welt, dass der Vater hat den Sohn auferweckt. So traurig, aber trotzdem, wir leben anders.
Wenn aber gepredigt wird, dass Messias aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe?
Vers 13.
Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Messias nicht auferweckt.
Vers 14.
Wenn aber Messias nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos, inhaltslos, aber auch euer Glaube.
So deutlich, wenn Jesus nicht auferweckt, aber er ist von sich selber gekommen, dann ist unser Glauben zunichten. Vers 15.
Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden.
Warum?
Weil wir gegen Jahwe bezeugt haben, dass er Messias auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden.
Also, wenn Jesus wirklich von seiner eigenen Kraft gekommen ist, dann ist Petrus, Paulus, alle Jünger, die sind alle Jünger. Paulus hat selbst gesagt, wenn das wirklich nicht so ist, wir haben überall die Zeugnis gegeben, dass Jahwe hat den Jeschua auferweckt. Und wenn das nicht wirklich ist, denn es war alles möglich. Vers 16.
Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Messias nicht auferweckt.
Vers 17.
Wenn aber Messias nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden.
Und Vers 18 und 19.
Also sind auch die, welche in Messias entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf den Messias gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen.
Vers 20.
Nun aber ist der Messias aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen.
So deutlich. Galater 1, Vers 1.
Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Yeshua, der Messias und Jahwe, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch nicht auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Jahwe, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Yeshua, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Wie ihr durch ihn an Jahwe glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Jahwe gerichtet ist.
Also alle diese biblische Text deutlich, dass Jesus, als er gestorben, er war total gestorben. Und der Vater hat ihn auferweckt. Das gibt mir Mut. Das heißt für mich, dass als ich die christliche Glauben angenommen, es war nichts umsonst. Ich bin nichts umsonst meine Augen verliert oder krank gewesen. Die Wahrheit ist, dass wenn ein gesund steht, der liegt nicht mehr weiter. Bis Gott ihm das Leben wieder geschenkt gibt. Und das ist auch mit unser Herr Jesus Christus. Als er gestorben, er war total tot. Bis der Vater ihn wieder auferweckt. Meine Frage ist das, stimmt überhaupt, was die ganze Welt predigt, dass wenn ein Mann stirbt, der lebt weiter? Besitzt das Mann ewige Leben? Wir wissen, dass in 1. Mose 2, Vers 7, Gott hat mit Erde und Boden Adam und Eva zur Welt gebracht. Meine Frage ist das, bevor wir das lesen, als der Mensch nicht gesündet, bevor der Mensch gesündet, besitzt der Mensch ewige Leben? Bevor wir gesündet
sind?
Nein, natürlich. Da muss der eine Blüte bestellen mit diesem Baum. Weißt du, wenn der Mensch bevor Sünde ewige Leben besitzt, dann kann er nicht sterben später. Aber wie du gesagt, der Mensch wird ewig Leben bekommen nach dem Prüfung. Der Mensch hat Leben bekommen, aber das war nicht ewig Leben. Das muss man trennen vom Leben. Wir sind sündig, aber wir haben Leben. Wir leben noch. Was wir haben, ist nicht ewig Leben. Was der Mensch vorher gehabt, das war Leben.
Der Mensch gesündigt hatte, als er vom Baum gegessen hatte, da hat Gott den Baum des Lebens bewachen lassen.
Genau.
Auf dass er nicht ewig lebe.
Genau.
Und nicht, dass er davon esse und ewig lebe.
Genau. Und das wollten wir das betrachten. Als Gott Mensch gemacht, er hat den Mensch zu Eden gebracht. Dann hat er gesagt.
Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben.
Das alleine bedeutet, dass der Mensch, bevor gestorben, besitzt keine ewige Leben. Es kann man kann sterben, wenn man nicht gehorsam ist. Also das alleine sagt mir, dass der Mensch hat keine ewige Unsterblichkeit der Seele. Und als der Mensch gestorben, gegessen, gesundet, sagt uns der Teufel, sagt er, ihr werdet nicht wirklich sterben, ihr werdet die Gott. Aber in 1. Mose 3, Vers 19,
im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, den Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren.
Als der Mensch das Blutbund nicht bestanden, sagt Yahweh in Vers 22 bis 24.
Und Gott, Yahweh, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, Jahwe, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
Warum? War der Mensch hat nicht von dem Baum das Leben gegessen, sondern von dem Baum das Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Und er hat das zuvor nichts bekommen. Dadurch kann er nicht ewig leben. Hatten wir die Prüfung bestanden, dann konnten wir ewig leben. Also der Mensch, bevor Sünde, besetzt nicht ewig leben. Die haben Leben bekommen, aber nicht ewig leben. Und als wir die Prüfung nicht bestanden, was für uns am Ende ist zu sterben. Darum ist Christus gekommen. Also niemand besitzt ewig Leben. Niemand besitzt eine ewige, unsterbliche Seele. Es ist unmöglich. Das ist von dem Teufel. Wir alle sterben und wir sind nicht mehr da, bis Jesus wiederkommt. Und so deutlich. Wie können wir das ewige Leben wiederbekommen? So deutlich, dass Johannes 3, Vers 15 sagte:
Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe.
Aber jetzt, heutzutage, ich brauche ihm nicht zu glauben. Ich habe unsterbliche Seele. Wozu brauche ich Jesus? Wozu brauche ich Jesus? Ich besitze selbst unsterbliche Seele. Ich werde entweder so oder so für immer leben. Wozu brauche ich kein Jesus? Mit dieser Lehre, das ist der Fundament vom Spiritismus, das macht alles kaputt. Und dass es kein Wunder ist, dass heutzutage die Gemeinde wird ausgeschlossen. Oder zusammen, die Gemeinde wird zu. Weil es wenig Leute immer glauben. Wenn ich sowieso ewig Leben in sich selbst habe und meine Seele kann nicht stellen, wozu soll ich Jesus glauben? Was habe ich davon? Ich werde sowieso für immer da sein.
Und wir wissen ja, dass bei Adam und Eva, dass sie wieder zu Staub der Erde gehen. Aber wir hatten ja den Text von Prediger 12, Vers 7, der Geist soll wieder zu Gott gehen. Was ist damit gemeint?
Ja. Kann man das erklären? Gut. Wir sollen, was ist der Geist? Von dem Hebräerwort heißt das Ruach. Ruach wird übersetzt zu vier. Kann man Ruach übersetzen als Wind. Zweite als Leben. Dritte als Geist. Und vierte als Verstand. Ein Wort, Ruach. Also dieses dort in Prediger 12, Vers 7, dass die Ruach geht zu Gott. Nicht, dass wenn du stirbst, es ist so ein Geist in dir, das rausgeht zu Himmel. Jesus sagt Nikodemus in Johannes 3, Vers 8, das Wind blies und wir fühlen, aber niemand weiß, wo das Wind von hier kommt und wohin der geht. So ist der neue geborene Person. In Hiob 39 und 40 steht deutlich, Gott hat so viele Fragen an Hiob genannt. Und er fragt ihn, weißt du, wo die Lager vom Schnee ist? Also, alles kommt von Gott und alles geht zu Gott. Wenn ein Person stirbt, wir wissen, dass Gott hat uns Oden in Nase gegeben. Und das Oden kehrt zurück zu Gott. Nicht, dass die Oden geht in den Himmel, sondern wenn wir atmen und wieder ausatmen, das Luft geht wieder. Kann man nicht sagen, dass, guck mal, mein Atmen geht hier. Das ist weg. So ist der Mensch, wenn er stirbt, der ist nicht mehr da. Und bis Auferstehung, wenn du Zeit hast, lies mal 1. Korinther.
Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für ein Leib werden sie kommen? Na, was du siehst, wird nicht lebendig, denn es nicht stirbt. Und was du siehst, ist ja nicht der Leib, der soll werden, sondern ein großes Korn, es sei von Weizen oder etwas anderes. Gott aber gibt ihm ein Leib, wie er will. Einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz.
Kannst du weiterlesen bis 45?
So auch die Auferstehung der Toten. Es wird für sie verwirklicht. Es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesehen in Niedrigkeit, es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesehen in Armseligkeit, es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesehen ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist der lebendigen Nacht.
Also deutlich, dass wenn ein Person stirbt, der ist nicht mehr da. Und das macht unser Gott ein großer Gott. Stell dir mal vor, vom Anfang, von was hat Gott diese Weltkreatur gemacht? Vom Nichts. Er hat gesagt, und es ist passiert. So am Auferstehungstag, er wird sprechen, wie in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Stimme von Jesus bringt alle Töten wieder. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 28, 29, wundert euch nicht, ein Tag kommt, dass die Toten meine Stimme hören. Und die werden rauskommen. Dann sagt er, die zweite Auferstehung. Die erste wird zu Himmel und die zweite wird zu ewige Verdammnis. Also, das macht Gott extra. Der Allmächtige, der bringt was nicht da, wieder. Und so ist das. Sonst, wir müssen alles wieder zum Himmel gehen, wenn wir sterben. Aber niemand hat Unsterblichkeit.
Ich habe noch mal eine Frage zu der Sache mit Adam und Eva.
Ja.
Also das ist mir jetzt heute ganz neu, dass die vor der Sünde auch schon sterblich waren. Weil es wird ja immer gesagt, die Sünde ist die Trennung von Gott. Und
ja.
Gott war ja noch nicht da. Wir waren ja auch mit Gott verbunden. Also Jesus kam ja jeden Tag ins Paradies und redete mit Adam und Eva. Und für mich war das immer ein Kennzeichen dafür, dass, also wenn man mit Jesus oder mit Gott lebt, dass man dann unsterblich ist. Weil im Nachhinein war es ja so, als die Sünde da war und du näherst dich Gott, sei es in dem, zum Beispiel dem Allerheiligsten, du bist zu Gott tot umgefallen.
Nehmen wir an, wenn Adam und Eva geschaffen, und vor die Sünde, die haben ewig Leben gehabt. Wie ist das möglich, dass die sonst sterben? Nimm an, dass die Engel, Lucifer, als der geschaffene Wesen, der besitzt in sich ewige Leben. Dann kann er nicht sterben. Aber uns ist gesagt, er wird sterben. Also, egal ob du mit Gott zusammen sind, Du musst erst die Prüfung bestanden, bevor du ewig Leben bekommst. Sonst, wenn du ewig Leben besitzt und du tust, was du möchtest, wie Lucifer, dann ist vorbei. Du musst du ewig leben in Sünde. Und das ist nicht machbar.
Und wie ist das denn auf der neuen Erde?
Wir bekommen ewige Leben. Weil es steht in Nehemia 1, Vers 9, dass diese Sünde wird nie auftauchen. Nehemia. Nicht hier. Ja, bitte. Nahum. Nahum 1, Vers 9. Nahum, nach Mika, dann kommt Nahum. 1, Vers 9. Ja.
Da sind ja Anschläge gegen den Herrn, weil wir es nicht zunichte machen. Die Drangsal wird sich nicht zum zweiten Mal erheben. Ah ja, okay.
Ja. Das heißt, dieses System wird nie wiederkommen. Mhm. Weil wir darum Gott zwingt niemand ihm zu dienen. Jetzt ist Sünde. Wir haben das Nag oder das Nagung zu Sünde. Aber trotzdem, wir lieben Gott und wir hören oft zu Sünde. Mhm. Wenn die Sünde nicht mehr da ist, niemand wird. Weil wir haben gewillt, das nicht zu tun. Ja. Darum sagt das immer, wer der möchte, soll kommen. Ich stehe vor der Tür und klopfe. Wenn ihr die Tür aufmacht, komme ich rein. Also, das Gott zwingt niemand. Und wenn wir von uns selbst sagt, ich möchte, dann heißt das, du wirst nie mehr wieder Sünde. Denn wir kommen.
Im Baum des Lebens, davon dürften wir eigentlich gar nicht gegessen haben, weil wir hätten wir ja ewig leben müssen. Das heißt, solange wir gar nicht im Paradies gewesen sein, von dem Baum haben wir nicht gegessen, weil sonst würden wir nicht leben.
Die haben die Möglichkeit, das zu essen, weil Gott hat alles zugegeben.
Die haben die Möglichkeit,
aber die haben nichts.
Muss, haben es nicht.
Genau. Darum soll die nichts da sein. Aber jetzt, wenn wir im Paradies sein, wir werden Zugang zu diesem Baum bekommen. Dann stellen wir ihn.
Das heißt, wenn die gleich von dem Baum gegessen hätten, dann wäre eigentlich die Prüfung richtig gewesen. Oder wir hätten dann ein ganz großes Problem gehabt.
Ja.
Dann hätten sie ewig gelebt und noch Sünde gehabt.
Ja.
Wir haben ja von dem Baum das Leben gegessen. Das hat ihnen ja das Leben geschenkt. Und mit dem Sünder sind sie getrennt worden von dem Baum.
Ja,
da sind sie gestorben. Das Leben hat ihnen Gott geschenkt. Deshalb haben sie überhaupt gelebt. Ja, aber haben sie davon schon gegessen? Weil das heißt ja,
das Problem, ob die das gegessen oder nicht, lasst uns erstmal hier und später. Wenn wir das jetzt bringen, das wäre ein bisschen.
Ja, okay.
Ja. Okay. Fangen wir ein bisschen vor. Mein Bibel sagte mir, der Mensch kann nicht, es ist unmöglich für den Mensch alleine in sich ewig Leben bekommen. Und wir können uns nichts verbessern. Wir können uns nichts verbessern. In Jeremia 13, Vers 23 sagte mir deutlich, dass wir können uns nichts verbessern.
Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken, dann könntet auch ihr Gutes tun, wie ihr an Böses tun gewöhnt seid.
Als ich in Nördland war, ich habe so viele Salbe benutzt, dass ich mit weiß werde. Ich habe Parmolin, ich habe die CD, ich habe alles Salbe benutzt, aber ich bleibe immer schwarz. Weil es ist unmöglich für mich, meinen Körper zu ändern. So ist das unmöglich für den Mensch selbst, eine Unsterblichkeitsseele hat. Das ist unmöglich. Der Herr gibt uns ein Beispiel, das man sofort begreifen kann. Wenn Paul seinen Körper nicht ändern kann, dann ist für uns Menschen nicht möglich, uns selbst zu ändern. Isaiah sagt, Isaiah 46, Vers 5,
Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein geflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt wie das Laubwerk und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind.
Also, es ist nicht möglich. Was wir gut tun können, ist ein, wie ein geflecktes Kleid. Was wir von uns selbst tun können, ich habe das so gut gemacht, für Gott, Gottes Auge, es ist nichts. Also das heißt, ohne Hilfe von Gott kann wir nichts. Darum sagt Jesus in Johannes 15, Vers 1 bis 5, der 5 sagt er, ohne mich kann ihr nichts tun. So deutlich. Also, wenn wir wiederkommen, dann werden wir das todbildlich. Was ist das? In der Bibel wird Tod mit Schlafen vergleicht. Denn wenn wir erkennen, wo die Lüge ist und von wem sollen wir trennen, der Bibel macht so deutlich. Und so, wenn man das alles begreift, es ist manchmal so schrecklich. Ich sage euch, ich habe 32 Themen über, wo bleibt der Mensch, wenn er stirbt. Und wenn man über ewig Leben alleine betrachtet, sieht man, dass es ist unmöglich. Wenn wir über Christus Wiederkunft betrachten, dann heißt das, es ist unmöglich. Wenn der Mensch stirbt und er geht direkt zum Himmel, wofür muss Jesus wiederkommen? Wir sind schon da. Er kommt und nimmt uns da, aber wir sind schon längst da. Wenn man betrachtet die Unsterblichkeit des Lebens, wir werden heute Nachmittag studieren. Manche sagen, dass die gottlose Mensch wird für immer verbrennen, solange Gott lebt. Weil es steht in der Bibel, dass ihre Feuer wird nicht erloschen. Ihr werden vor Tag und Nacht ewig verbrennen. Das steht in der Bibel. Und wenn das so wirklich ist, wie kann ein liebevoller Gott, solange Gott liebt, ein Mensch war so 70 Jahre auf dieser Erde, was er schlecht getan, muss er verbrennen für solange Gott liebt. 10 Millionen Jahre. Das kann kein lieber Gott sowas tun. Und alles ist Lüge vom Satan. Darum schreibt das, die Unsterblichkeit ist das Fundament vom Spiritismus. Und wenn du das alles offenbarst, dann siehst du das, oh, wir haben ein großes Problem. Und jetzt die Adventisten glauben das. Langsam. Wir waren die Gemeinde, die nicht glauben, dass den Menschen, wenn er stirbt, er lebt. Wir haben uns vom Anfang gesagt, wenn eine Person stirbt, der ist nichts mehr da. Die Zeugen Jehovas sagte, wenn eine Person stirbt, der ist nichts mehr da. Und jetzt die Adventisten sagte, wir haben angefangen mit Jesus. Als er gestorben ist, er war am Leben. Das ist dieselbe. Mein Leben bleibt. Freut zu Gott, die Zeit ist so groß. Bald kommt Jesus. Und du wirst heute Nachmittag erstaunen, wie die Lehre vom bösen Geist in der Gemeinde ist. Der Herr segne uns an.
Wir danken auch Bruder Rosalz für diese Informationen. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir die Heilige Schrift auch in der Tiefe richtig verstehen, damit wir auch die Zusammenhänge all der verschiedenen Wahrheitspunkte und ihre Beziehung zueinander richtig begreifen. Ja. Und es ist wunderbar, dass das, was stimmt, sich in jede andere Wahrheit einfügen muss. Ganz herzlich. Wir wollen diese Stunde abschließen mit dem Liednummer 389, ich denke voll Beugung und Staunen in seiner Nähe seiner Gnade.
Oh,
unser treuer Gott. Wir kommen wieder vor deine Gnade Thron bis zu loben und zu danken. Du hast uns wieder durch deinen Geist gesehen. Und wir sind froh, dass du erinnerst uns immer wieder, was wir schon kennen, aber manchmal durch Schwachheit vergessen wir das. Du liebst uns sehr. Darum gibst du uns deine einzige Geburt, die er schuld in uns ist. Das für uns zu stellen. Herr, wir erwarten bald, dass er wiederkommt. Aber der Teufel, der Satan, der lässt uns nicht in Ruhe. Wir bitten dich, stark in unserer Glauben, dass wir an dich festhalten bis Ende. Die Zeit ist so kurz. Aber viel Ereignis passiert. Lass uns an dich, nur an dich zu schauen. Nicht nach links oder rechts. Lass uns nicht an den Menschen vertrauen, sondern dich verweilen. Wir wollen Ewigkeit mit dir verbringen. Herr, mach uns bereit. Wir danken dir. Durch unser einziger Alter. Ja, schon.